Gibt es eigentlich irgendwas Deutscheres, als darauf zu warten, dass der Kaiser widerspricht? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Social Outcast. Ich melde mich hier gerade mal aus dem Schnittraum, denn wie einige sich vielleicht wundern werden, ist das bisher unsere kürzeste Folge geworden. Und das liegt daran, dass nach ungefähr 70 Minuten das Internet von Gunnar nicht mehr mitgespielt und ihn dauernd wieder rausgekegelt hat, weswegen wir die Folge, auch wenn sie gut gelaufen ist, vorzeitig abbrechen mussten, was dazu geführt hat, dass wir einige interessante Themen leider nicht mehr weiter ausführen und vertiefen konnten. Aber dafür wird es bestimmt irgendwann demnächst, wenn das Internet bei ihm sich wieder gefangen hat, eine Follow-up-Folge geben, in der wir nochmal etwas weiter darüber sprechen können und auch über ein paar andere Themen, die jetzt nicht zur Sprache kamen. Und ja, für alle, die jetzt gleich den echten Start der Folge hören werden, wird das natürlich ein bisschen prophetisch anmaßen, wenn man weiß, was später noch passiert ist.
Hoffentlich kannst du schneiden.
Natürlich kann ich.
Richtige YouTuber machen One-Taker, das weißt du doch.
Fünfstündige One-Taker.
Ja, wenn es ein großes Thema ist.
Ja, irgendwann hat man so viel gelabert, dass man das eh dann nicht mehr schneiden kann, weil dann, oder mit diesem Audacity-Programm, ja, wenn das automatisch macht.
Also man kann die Stille halt rausschneiden.
Ja, kann man nicht auch dumme Bemerkungen oder so, gibt es nicht auch so als Feature?
Blöde Witze. Aber jetzt stell dir vor, der Ersteller des Plugins wäre Urlinks, dann wäre dein Podcast still.
Aber so ein Add-on zu erstellen, mit dem man zumindest mal alle Ös und Ös und Ms rausschneiden könnte.
Das wäre
Ich glaube, automatisch würde sich das ziemlich übel anhören.
Das kann gut
aber
sein.
Sind wir schon, aber da sind wir schon mitten drin im Podcast. Dinge, die sich übel anhören.
Ja. Kalter Einstieg, keine Vorstellung. Ihr müsst auch nicht wissen, wer unser Gast ist. Ihr könnt es raten.
Da steht ja dein Titel.
Ja.
Ja, und es geht ja eh mehr ums Thema. Ja.
Wen interessiert und die Leute? Wir wollen ja mit denen reden und nicht mit uns mit denen schmücken.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge vom Social Outcast. Heute mit dabei Gunnar Kaiser von Kaiser TV.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ein Teufelskreis.
Ja, gerne. Wir freuen uns auch, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch für die Einladung.
Ja, gerne doch.
Ja, dann haben wir das, ne?
Nettigkeiten wurden ausgetauscht.
Ja, dann schön, danke für das Gespräch und
Nettigkeiten ausgetauscht, jetzt können wir uns kloppen. Ja. Also, nice. Ärmel hoch.
Das ist doch sowieso schon vorentschieden.
Natürlich.
Wir können ja die Zuschauer entscheiden lassen.
Okay.
Mhm. Ja, ja, können sie ja in die Kommentare schreiben. Wir bräuchten nur ein Thema.
Also, wir machen das jetzt wie Uwe Boll. Einfach prügeln. Wer als Letzte steht, hat recht, ungeachtet aller Argumente.
Ich glaube, ein Podcast, der anfängt mit, wir machen es wie Uwe Boll, ist schon zum Scheitern verurteilt.
Ich glaube, so ein Podcast wird großartig.
Ich glaube auch. Anfrage ist raus.
Ja. Oder also. Ich reframe das. Wir machen es wie die Orks in Warhammer.
Oh, da habe ich eine Bildungslücke noch.
Die malen etwas rot an und sind dann der Meinung, es wird dadurch schneller.
Das habe ich in dem Podcast von Blunt und Reik hier gelernt.
Mhm. Okay, ja, da muss ich mich auch noch ein bisschen informieren über Warhammer.
Würde ich machen. Ja. Ich glaube, da ist unendliches Potenzial für dich.
Ja, ja, ja. Ich bin gebeten worden, da auch ein Video drüber zu machen und da sind wirklich auch meine Bildungslücken. Sonst sind sie ja so schon groß, aber da sind sie am allergrößten. Aber naja, man kann ja alles noch nachholen. Das sind ja ganze Welten, die man sich da noch erschließen kann. Das ist auch ehrlich gesagt das, wovor ich ein bisschen Angst habe. Ne? So, ich habe zum Beispiel auch noch nie Star Wars geguckt oder Herr der Ringe, weil ich immer denke, wenn ich da jetzt reinkomme, das sind ja Welten, das sind ja hunderte von Stunden, die ich da investieren muss. Oder jetzt habe ich so eine Switch geschenkt bekommen und habe dann gefragt, ja, was kann man denn da spielen? So, und dann hat mir einer gesagt, spiel doch The Witcher. Und dann habe ich mir das jetzt hier runtergeladen, also beziehungsweise es lädt gerade noch runter, habe ich dann gelesen, was The Witcher überhaupt ist. Und dann sind das hunderte von Stunden und mehrere Romane, auf denen das beruht und eine Netflix-Serie gibt es und so viele Teile. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, was soll denn, dann kann ich mein Leben eigentlich wegschmeißen jetzt, wenn ich mich jetzt damit nur noch beschäftige. Aber ja. Naja, gut.
Was soll das war ein bisschen das Problem mit der Komplementistenkrankheit.
Komplementisten?
Ja, das ist ein Ausdruck, den habe ich häufig gehört, in der Zeit, als ich noch viel unterwegs war, auf Filmportalen und dergleichen. Es ist eine Beschreibung für Leute, die, wenn sie mit einer Filmreihe anfangen, das Bedürfnis haben, dann alle Filme oder das gesamte Franchise zu konsumieren. Also ist nicht nur ein Phänomen exklusiv für Filme, Videospiele, Bücher, alles Mögliche. Also
kann ich auch verstehen. Man hat dann schon so ein bisschen den Drang, okay, jetzt bin ich da auch schon einmal drin, warum soll ich das jetzt, wenn es da noch was gibt, und dann gibt es noch von Breaking Bad gibt es dann auch noch Better Call Saul und so, solche Sachen, da muss ich das auch noch machen. Darauf beruht ja auch das ganze Geschäftsmodell, ne, von Franchising, wahrscheinlich genau auf dieser Sucht. Aber zumindest bei Serien finde ich es ja schon so, wenn ich jetzt vorher weiß, okay, die Serie hat 8 Staffeln und ich habe noch nichts davon gesehen, wie zum Beispiel Game of Thrones, dann sei sie, okay, ich gucke das jetzt nicht einmal an, sondern wenn, dann will ich das ja ganz durchgucken. Aber will ich dann wirklich 100 Stunden damit mich mit etwas beschäftigen, was mir dann eigentlich doch keinen Spaß macht? Und dann fange ich es doch gar nicht erst an.
Naja. Ja, das ist dann halt Binge-Watching.
Ja, also nichts gegen Binge-Watching, aber ich finde, man sollte sich halt vorher sicher sein, es sollte so eine Art Garantie geben, dass dieses Binge-Watching sich auch irgendwie lohnt. Nachher hat man 100 Stunden total Müll gebinge-watched. Okay, gut, wäre auch nicht das erste Mal.
Kleiner Spoiler, bei Game of Thrones hat's uns dann in die Tonne geklopft am Ende.
Ich bin sehr froh, dass ich damals nach der ersten Staffel gesagt habe, nee, ich warte, bis die komplette Serie draußen ist, statt jetzt jedes Jahr auf eine neue Staffel zu warten. Und ja, so ein bisschen geheilt von dieser Krankheit wurde ich an einem Tag, an dem ich tatsächlich alle 5 Teile von der Leprechaun-Reihe, also die ersten 5 mehr hintereinander angeschaut habe.
Mhm. Wie lange war das dann insgesamt so? Dass man mal so eine Vorstellung.
Das müssten so 7-8 Stunden gewesen sein.
Okay.
Grob überschlagen. Und spätestens, wenn du dann bei dem Punkt angekommen bist, wo Warwick Davis einen Kobold spielt, der im Ghetto landet, dann, dann fragst du dich auch, ist das unbedingt ein guter Modus operandi, mit dem man an ein Franchise rangehen sollte?
Wobei, ja, aber die Franchises werden ja sowieso nacheinander gekillt. Weil ich kann mich daran erinnern, die ersten Leprechauns waren ziemlich gut.
Die waren noch unterhaltsam.
Das sagt man doch über alle, oder? Sagt man das über alle Serien und Filme mit mehreren Teilen nicht? Ja, die ersten Teile, die waren noch gut, aber dann bei Pate 3 haben sie es versammelt oder irgendwie.
Ja, das ist aber wirklich so.
Scheint eingesetzt zu sein. Ja. Wobei ich ja zugeben muss, dass ich Fluch der Karibik 3 besser fand als sogar 2 oder 1 vielleicht.
Ja, da kommt es halt auch immer darauf an, ne? Ob sich die ersten Teile damit beschäftigen, sofort in die Action zu gehen, oder ob sich das dann alles so ein bisschen aufbaut.
Genau.
Das ist ja bei dem dritten Teil von Fluch der Karibik passiert, dass sich dann alles, was in den vorderen beiden Filmen aufgetaucht ist oder angebahnt hat, dass es dann auf den Punkt kommt und dann kopfüber rein, ne?
Ja, dafür war der vierte dann, glaube ich, umso schlimmer. Daran habe ich gar keine Erinnerung mehr. Ja.
Da hat auch die Synchronstimme gewechselt, ne?
Echt?
Ja.
David Nathan?
Also vorher war es ein anderer Sprecher von Johnny Depp. Der wollte dann aber mehr und deswegen wurde es dann wieder seine Standardstimme David Nathan.
Ah, okay.
War anstrengend.
Das
hat sich nicht richtig angefühlt.
Ja.
Das Problem ist dann auch bei immer länger laufenden Franchises, dass man versucht ja quasi mit jedem weiteren Eintrag den ursprünglichen Funken, der den ersten Film oder das erste Buch, das erste Spiel, was auch immer, so beliebt gemacht hat, wieder zu rekonstruieren und am besten noch zu erweitern, verbessern. Und irgendwann ist halt der Punkt angekommen, an dem das nicht mehr geht.
Ja, heutzutage kommt dann noch so ein Fünkchen Politik dazu. Und dann hast du so ein Desaster wie zum Beispiel Doctor Who. Ich bin wirklich sehr, sehr wütend darüber.
Da müssen wir auch mal einen Podcast drüber machen.
Ja, kann ich gehen. Ich habe alles gebinged bis zum Doctor Who. Boah.
Oh ja, wenn man dann da sitzt und 50 Jahre Fernsehgeschichte nachholt.
Ja, das ist die am längsten am Stück laufende Serie, die es gibt. Und die hat in den 60ern irgendwann angefangen.
63.
Ja.
Da gibt es einen Tag, bevor Kennedy erschossen wurde.
Und da gibt es halt so viele Folgen von, dass sogar schon welche verschollen sind, die ja irgendwann weggekommen sind und keiner weiß wohin. Es sind auch Filmrollen gehabt.
Ja, die findet man wahrscheinlich irgendwann wieder in Buenos Aires. Da findet man ja alles. Also, ich habe schon so häufig irgendwelche Nachrichten gesehen, XY wurde in Buenos Aires gefunden. Ich bin mir sicher, irgendwo in Buenos Aires gibt es ein ganzes Stadtviertel voller Socken, die irgendwo auf der Welt im Trockner verschollen sind.
Ja, oder da gibt's die ganze Welt nochmal irgendwie in Miniatur nochmal nachgemacht und alles, was hier verschwunden geht, wird dann da irgendwie... Ja, nochmal hergestellt oder irgendwie. Ja, stimmt, aber Argentinien, da findet sich viel auch so in alten Kolonien oder so.
Also ich bin ganz davon überzeugt, dass irgendjemand mal den Mörder von Tupac in der Handtasche seiner Freundin findet. Das ist halt auch so ein Lost Place.
Lost Places, damit habe ich mich letztens beschäftigt, weil ich dachte, man könnte man da auch mal irgendwie in diese ganze Szene reinkommen, aber das ist auch gar nicht so einfach, wie man sich das als Laie so vorstellt, glaube ich.
Ja, es fängt ja schon damit an, dass die halt gerne unter sich bleiben wollen, weil die halt nicht, weil das halt illegal ist, ne? Da brauchen wir nicht rumzureden. Unter Umständen halt, ne? Weil
ja, illegal und natürlich je mehr das machen, desto schneller gehen die Sachen kaputt, ne? Also wird das dann zerstört, Vandalismus.
Wenn man dann mal so auf YouTube sieht, wie da so ganze Häuser so stehen, 40 Jahre lang, wie halt vor 40 Jahren noch.
Ja.
Die dann halt einfach nur immer, keine Ahnung, Regale einkrachen oder so von selbst.
Ja.
Weil die Leute nur reingehen, um da zu sein, um diese Atmosphäre zu spüren. Jetzt stell dir vor, das wird wieder so ein Mainstream-Ding.
Das stimmt.
Ja, da geht ja auch irgendwann die Idee von einem Lost Place
verloren. Ja, eben. Ja, wenn ein Lost das soll Place ja auch was so Geheimnisvolles sein. Wird. Ja.
In meiner Umgebung gibt es viel sowas.
Vor einer Weile gab es auch das Phänomen von Instagram-Models, die extra nach Tschernobyl gefahren sind, weil die Natur so schön ist.
What?
Ja.
Okay, krass. Also ich kann das schon verstehen, wenn man nach Tschernobyl fährt und sich das anguckt, weil das wird ja auch oft kritisiert, ne, dass es so Katastrophentourismus ist. Aber wenn die Leute mit einer gewissen Haltung dahin fahren und einem Interesse und auch da eben ja so eine Mentalität mitbringen, kann ich das verstehen, dass man das macht, so wenn man da jetzt nicht Party macht oder sonst was an Souvenirs kaufen will, aber sowas für so Instagram Models, das ist natürlich krass.
Ja, das ist halt, also ich finde es halt auch erstmal richtig, dass man das überhaupt besuchen kann.
Ja.
Weil das ist halt ein epochales Ereignis gewesen und sich dann halt der Folgen bewusst zu werden, was das halt mit sich zieht.
Eben.
Ja. Und ich glaube, das kann man halt auch nur, wenn man da ist. Also ich kenne halt auch Leute, die da gewesen sind und die sagen halt alle, die Atmosphäre ist unfassbar. Das ist einmal.
Ja. Ist es denn eigentlich noch kontaminiert? Oder?
Ja, leicht. Also die Umgebung ist halt ein bisschen höher als normal, aber dann gibt es dann halt auch so Dinger wie der Keller bei der Feuerwehr. Da liegen die von den Feuerwehrmännern halt die Jacken rum und die sind halt so schwer verstrahlt, dass man dann nicht länger 2 Minuten drin bleiben kann.
Ja, da gibt's immer noch einige Hotspots, die man besser nicht aufsuchen sollte. Zumindest nur für sehr, sehr kurze Zeit.
Mhm.
Ja. Wo wir schon beim Thema verstrahlte Orte Hotspots besuchen sind. Ja, ich erinnere mich.
Emskirchen.
Ach, so einer bist du.
Ja, ich dachte, das ist doch unser Thema, oder? Das war doch das Thema vom Podcast.
Ja, dann nehmen wir jetzt schnell den Drachencast auf und danach hängen wir noch den normalen dran.
Nee, ich wollte sagen, es gab vor einer Weile ein Video von Iblali, in dem ist er nach Fukushima gefahren und hatte einen Geigerzähler dabei, der auf 3,5 Gray, glaube ich, war die Einheit, geschnellt ist. Und ja, eine Weile davor oder danach habe ich dann die Serie Tschernobyl gesehen. Und da hieß es ja, 3,5 sind schon problematisch, aber kann man noch mit arbeiten. Und dann hat sich herausgestellt, die Geigerzähler gehen nur bis 3,5. Weswegen das nicht aufgefallen ist so lange. Also.
Aber wenn man da einmal einen Tag rumläuft, glaube ich, man ist ja nicht frei, du bist ja da in einer Reisegruppe unterwegs.
Ja.
Wenn du da halt in der Prärie rumrennst, kann dir eigentlich nichts. Gibt es halt Leute, die leben noch da und die füttern damit und Ja, also,
Donis, du cuttest gerade ein bisschen raus am Ende.
Ja. Jedenfalls leben da ja auch noch Leute, ne, die ihre Tiere mit dem Zeug füttern, was da wächst. Mhm. Und die leben halt auch noch, und das seit 30 Jahren oder so.
Es gibt sogar Studien, die meinen, die 30 oder ich glaube mittlerweile sogar fast 40-jährige Abwesenheit vom Menschen hat der Natur dort so gut getan, dass all die Schäden von Tschernobyl schon ja komplett wieder verschwunden sind.
Aus Gründen wage ich das zu bezweifeln.
Zum Beispiel?
Wenn du da in der, also ich glaube schon, dass wenn du weit genug da von dem Reaktor weg bist, stimmt es wahrscheinlich, dass da wenig Strahlung ist, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es unbedenklich ist. Also das wird auch noch eine Weile bedenklich bleiben.
Ja klar, für den Menschen, aber für Flora und Fauna, die hat sich großartig erholt. Die ist eventuell sogar besser als vorher, denn Pflanzen und Tiere sind nicht ganz so empfindlich wie Menschen gegenüber Strahlung.
Ja, das kann ich mir sogar vorstellen, ja.
Es liegt halt da mit dran, je komplizierter der Organismus wird, desto anfälliger ist er für so kleine Störungen wie zum Beispiel Strahlung.
Hm. Ja, aber da ist ja die Frage, was dann eben, du hast ja gesagt, die Natur hat sich erholt, ne? Was dann letztendlich der perfekte Zustand der Natur ist. Also sie hat sich allein dadurch erholt, dass da der Mensch nicht mehr da ist, ne? Dass da eben niemand mehr eingreift. Das heißt, überall da, wo der Mensch nicht eingreift, wäre sozusagen unsere Definition von perfekter Natur, ne? Und je mehr wir den Menschen wegnehmen, desto besser. Aber dann fragt man sich ja, aber was soll denn diese Natur? Also inwiefern brauchen wir auf der Erde eigentlich nur erholte Natur, wenn das heißt, dass das nur dadurch kommen kann, dass der Mensch so weit wie möglich weg ist. Das heißt, du musst ja eigentlich so eine Art Gleichgewicht haben von, okay, der Mensch muss ja auch da drin leben können und davon leben können und auch die Natur teilweise so verändern können, dass er nicht zu sehr von ihr gefährdet wird. Ne? Und das heißt, er muss dann wieder eingreifen und dann muss er sie eigentlich wieder schädigen auf eine gewisse Weise. Ne? Oder zumindest von diesem Urbild, so von die absolut heile, unberührte Natur, muss man ein bisschen abgehen. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen, ich weiß nicht, vorsichtig, aber ich finde das ein interessantes Thema, weil es viele, gerade so auch im Westen gibt, die sagen, die absolut unberührte Natur ist das Ideal und sobald der Mensch da reinkommt, ist es im Grunde genommen wie schon so der Sündenfall und der macht es eigentlich nur noch kaputt. Dann wäre das Ideal ja eigentlich, dass es den Menschen nicht mehr gibt auf der Erde. Aber ich glaube zum Beispiel, dass es auch der Natur an sich selber, wenn es die jetzt gäbe, relativ egal ist, in welcher Form sie da mit dem Menschen zusammenlebt.
Zahler erstmal dazwischenwerfen. Ich liebe es, wie du die Dinger immer zu Ende denkst. Das ist halt das, was mich so fasziniert.
Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist jetzt noch gar nicht zu Ende gedacht, aber es ist so,
ja,
mal
ja,
so angedacht. So, okay.
Ja, aber du machst es ja auch sonst immer. Das ist halt genau das, was ich an dir zu schätzen weiß und warum ich deinen Kanal abonniert habe. Das ist halt einfach das, genau das. Und die Leute im Westen wollen ja auch Sozialismus, aber auch nur, weil sie so weit wie möglich davon weg sind.
Ja, das stimmt. Ja, man hat eine gewisse Sehnsucht nach etwas, was man halt na, natürlich vermisst. Gut, das ist jetzt per Definition eben so, ne? Das ist weit weg und man denkt so, ah, wäre es nicht schön? Ja.
Genau. Also ich würde noch einen Gedanken mit einbringen, nämlich warum fasziniert denn die unberührte Natur den Menschen so? Das hat ja durchaus etwas Ansprechendes, wenn man in ein Gebiet geht, das von Menschen kaum berührt ist. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, ein Stück dieser Faszination ist, wenn man zum Beispiel einfach in die Natur reingeht, dass man, also zumindest so empfinde ich das, dass wenn man in diese unberührte Natur reingeht, dass man dann auch irgendwie das Bedürfnis hat, man möchte sich dort einnisten, man möchte diese Natur formen, also belebbar machen für den Menschen. Also ich würde,
dass man da wohnt.
Ja, es ist ein bisschen paradox, aber ich glaube, wenn man unberührte Natur sieht, ist auch da ein bisschen dieses Verlangen mit dabei, dort wieder Zivilisation zu schaffen und dass man dieses Verlangen, etwas zu schaffen, quasi einen Lebensraum für sich, zum Beispiel seine Hütte im Wald, dass man dieses Verlangen eben heutzutage in modernen Städten nicht mehr so wahrnimmt und erst wieder erfährt, wenn man unberührte Natur irgendwo findet.
Ja, wobei ich jetzt sagen würde, dass sich ja viele in den Städten auch zum Beispiel so eine Tapete oder so Bild, Fototapete, ne, von einem schönen Sonnenuntergang oder von so einem See, also dass ja gerade in der Stadt da diese Sehnsucht nach den Bildern von unberührter Natur sehr hoch ist, weil das fehlt. Und mein Eindruck ist jetzt gar nicht, dass wenn man zum Beispiel vor einem großen Gebirge steht oder so einer Flusslandschaft, die doch total unberührt ist, dass man sagt, oh, hier möchte ich aber gerne, dass hier jetzt Zivilisation hinkommt, sondern eigentlich schon, dass es eben unberührt bleibt, aber dass ich hier irgendwie sein kann. Und ja, klar, da muss ich zwar genau. So eine Hütte hinbauen, aber die muss eigentlich sich sehr, sehr gut einfügen. Die darf das eigentlich kaum verändern. Da darf man nicht mit dem Auge drüber gehen und sagen, oh, das passt ja hier gar nicht hin, sondern ja, klar ist hier eine Hütte am Seeufer, und aber nicht mehr. Und dieses Bild haben wir, glaube ich, weil das natürlich, Natur ist sowas sehr, sehr Schönes für uns. Also ich glaube, dass das schon in der Condition Humaine irgendwie drin ist oder in unserer Evolutionsgeschichte, dass wir an bestimmten Orten uns wohlfühlen, weil wir uns da sicher fühlen. Ne? Zum Beispiel am Strand oder so. Es gibt so Evolutionstheoretiker, Evolutionsbiologen, die sagen, dass der Mensch oder er sich entwickelt hat an so Flussgebieten und Strandgebieten, so Ufergebieten, und dort eben auch sehr viel im Wasser war, im seichten Wasser, und dort zum Beispiel Seeigel oder was da eben so kreucht und fleucht dann gesammelt hat. Und deswegen kann der Mensch auch relativ gut schwimmen, verglichen so mit anderen Säugetieren, und hat auch so sein Fell verloren, weil er das im Wasser eben wie sozusagen so ein bisschen so ein Amphibienwesen, ne? Also ohne jetzt Kiemen zu haben. Aber er hat sehr viel eben an Küstengebieten gelebt, und deswegen fühlen wir uns auch an Küstengebieten so wohl und gehen da zum Urlaub hin und denken, wenn wir an irgendeinen See kommen oder einen Fluss oder ans Meer, sagen wir, ja, oh, hier atmet man auf. Und ich glaube auch, dass das für den Menschen damals so eine, also das ist eine Theorie, ne, von diesen Anthropologen, eine Sicherheit war, weil man im Rücken dann, also man ist dann geschützt auch vor wilden Tieren. Ne? Wenn man sagt, okay, da ist der Wald da hinten, aber ich habe hier dieses Strandgebiet und weiß, wenn da jetzt irgendwie der Säbelzahntiger oder der Löwe kommt, ich kann mich an den Strand ein bisschen ins Wasser flüchten, dann bin ich ein bisschen sicherer oder so. Dass das für den Menschen so. Deswegen.
Ja, man muss
so
halt nur eine Seite im Auge behalten, ne? Also du musst
dann
wie eine Waldschlange.
Ja, genau. Und deswegen fühlen wir uns dann wohl. Aber ich glaube auch, dass dieses Wohlfühlen ja eine Idealisierung ist, dass wenn wir jetzt von jetzt auf gleich für 2 Wochen in die absolute Wildnis versetzt werden würden, dass wir dann sehr, sehr schnell merken würden, wie unwohl wir uns fühlen wegen der ganzen Käfer und Mücken und wilden Tiere und Hunger und Unwetter und Kälte und Hitze und so. Das ist ja die Natur, ne?
Ja, die Natur ist ja immer nicht nur Friede, Freude, der Eierkuchen, wie man sie sich vorstellt. Man hat ja immer so eine bisschen edlere Vorstellung davon, wie die Dinge sind, wie sie sich in der Realität dann ausleben.
Ja.
Und es gibt auch eine interessante Debatte in der Welt der Architektur über das Maß, wie bestimmte Baustoffe den Menschen ansprechen.
Ja.
Zum Beispiel, dass Stein und Holz, dass in Häusern, die aus Stein und Holz gebaut sind, Menschen sich wohler fühlen als in zum Beispiel großen Blöcken aus Beton und Glas.
Ja, oder Stahl oder so. Mhm.
Genau, weil das Elemente sind, die man nicht direkt in der Natur vorfindet, im Gegensatz zu Stein und Holz. Und das eben eine noch relativ neue Entwicklung ist mit dieser Form der Architektur, und man eben in seiner animalischen Vergangenheit der Mensch halt das Vertrautere sucht.
Auch, glaube ich.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir immer die ganze Zeit so um den Begriff Ästhetik rumbalancieren.
Ja.
Ja, wobei diese evolutionsbiologische Erklärungsweise oder auch die mit der Architektur ist ja fast eben eher so eine biologistische Erklärung, ja. Wo man versucht, ästhetisches Empfinden, so was wir schön finden, damit zu erklären, ob es uns Sicherheit vermittelt oder Behaglichkeit, auch die Größe von Räumen, ne? Dass man auch davon abgekommen ist, glaube ich, so in so riesige Säle zu machen und riesige Prachtbauten, weil sich die Menschen da einfach nicht wohlfühlen, weil sie das ja auch nicht sozusagen in ihrer Evolutionsgeschichte kannten und sich da eben natürlich unsicher fühlen.
Ja, neulich habe ich auch was Interessantes gelesen, die Entwicklung, warum der Menschen Rasen pflegt. Mhm. Das kam daher, früher im Mittelalter war es noch üblich, dass man jeden Flecken Land, den man besessen, beziehungsweise vom Feudalherren gepachtet hat und bearbeitet, dass man jeden davon nutzt, entweder zum Bauen von einem Haus, von Scheunen oder als Ackerland. Und dass es sich dann irgendwann im Adel entwickelt hat, dass man gesagt hat, okay, ich möchte den Leuten zeigen, wie scheiße reich ich bin. Ich nehme jetzt sehr viel Land und ich pflanze dort einfach Gras und ich pflege das, damit andere Leute wissen, ich kann mir das leisten, dieses Land nicht zu nutzen und es trotzdem so gepflegt halten. Und dass man, dass dann die weniger gut monetär dastehende Bevölkerung irgendwann angefangen hat, dieses Verhalten zu imitieren, weil es ein Statussymbol war, einen gepflegten Rasen zu haben.
Das passiert witzigerweise immer. Also wenn die Reichsten der Reichen irgendein Statussymbol hatten, dann haben die Armen der Ärmsten irgendwie versucht, das zu imitieren. Also dann halt aber auch nicht so bewusst, sondern halt durch Mainstream, so kann man das so sagen?
Ja.
Dass man nicht sagt, ja, das müssen wir jetzt unbedingt machen, aber die haben das gesehen und wollten das dann auch, um reich auszusehen.
Also oft waren es, glaube ich, erstmal auch sozusagen Kaufleute, ne, die dann noch nicht zum Adel gehört haben, aber natürlich auch jetzt keine Armen waren, aber die dann aufsteigen konnten durch Handel und dann sagen, okay, dann wollen wir jetzt aber irgendwie ein bisschen was von der Pracht des Adels auch haben und dann bauen wir uns solche Patrizierhäuser dahin und haben so kleine griechische Statuetten vor der Eingangstür und Säulen und so.
Oder halt auch irgendwann einfach nur blaue Kleider, ne? Die durfte man ja auch lange Zeit nur als Adeliger tragen.
Echt? Mhm. Und heute hat jeder Jeans.
Ja, eben im Stand war es so im Mittelalter so, dass die Bauern durften halt nur grau tragen, die Bürger nur eine Auswahl aus drei Farben oder so und blau war aber dem Adel vorbehalten.
Mhm. Okay.
Ja, einigermaßen sicher, aber das ist halt auch so ein römisches Ding, ne? Die haben halt Purpurschnecken ausgequetscht und konntest halt nur, die haben halt nur die Aristokraten getragen, ne?
Ja, okay. Und rot.
Purpurrot.
Purpurrot.
Die Farbe der Kaiser, habe ich genannt.
Genau, deswegen.
Ja, weil es halt unglaublich viele Schnecken benötigt, um ein so ein Gewand färben. Also, selbst heute noch unsagbar teuer, ein echt purpur gefärbtes Kleidungsstück zu tragen.
Ja, aber es fällt nicht mehr so auf, ne, weil man es künstlich einfach nachmachen kann und dann kann es jeder haben, dann verliert es auch so sein.
Ja, das Alleinstellungsmerkmal ist halt der Geruch von den Seeschnecken, ne? Das will ich nicht rauskriegen.
Ja, wer möchte nicht nach leckerer Seeschnecke?
Ja.
Ah, hier, riech mal an meiner Jacke, um zu wissen, wie viel Geld ich habe.
Ich krieg schon bei dem Gedanken eine Lebensmittelvergiftung.
Oh, da könnte man ja wieder das Sprichwort anführen, Reichtum stinkt.
Ja.
Oder wie ist es andersrum, Geld stinkt nicht.
Geld stinkt nicht, ne, hieß das. Ja, ja.
Ja gut, dann wäre das ja die Gegenthese.
Ja. Wobei das auch einen anderen Ursprung hat, ne? Zumindest dieses Sprichwort. Wo wir gerade beim Klugscheißen sind, ich weiß nicht, ob es.
Ja, los, hau rein.
Ja, das kann man auch schnell googeln. Das ist von irgendeinem römischen Kaiser, der eine Latrinensteuer erfunden hat und gesagt hat, wir brauchen Geld hier für unsere römischen Kassen, also lass die Leute dafür bezahlen, dass wir hier die öffentlichen WCs einrichten. Und dann haben sich Leute beschwert, wie kannst du denn daraus Geld machen? Und da hat er gesagt, na, Geld stinkt nicht.
Das stimmt.
Ja, die Geschichte kommt mir bekannt vor. Die habe ich schon mal gehört.
Und die Latrinen haben natürlich maßgeblich zum Erfolg von Rom beigetragen. Das muss man auch dazu sagen.
Ja,
genau. Daher kommt ja auch die Redewendung ein Geschäft machen für auf die Toilette gehen. Denn in diesen öffentlichen Häusern war das ja nicht so wie heute, dass man jeder seine schöne, abgesonderte Einzelkabine hat, sondern das war öffentlich. Da konnte man dann sich gegenüber sitzen und Geschäfte besprechen.
Oh, jetzt wird's aber deep. Das wusste ich ja gar nicht.
Das ist halt wirklich, also eine interessante Vorstellung, ne? Neben einem quasi auf Tuchfühlung zu sitzen.
Ja.
Und
Ja, stimmt. Habe ich mir so noch gar nicht vorgestellt. Ich habe das immer damit verbunden, dass man früher Geschäfte gemacht hat, während der Oper oder des Theaters, dass die Leute da vor allem deswegen hingegangen sind, um Leute zu treffen, Freunde zu treffen, aber auch eben zu handeln und Geschäfte zu tätigen. Und das Stück, was lief, war eben nur nebenbei. Aber mit dem WC habe ich das noch nie verbunden. Ja, interessant.
Was man alles lernt, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt.
Ja, toll.
Ja, da gibt es, die Herkunft von Sprichworten ist immer sehr, sehr interessant. Und auch immer, man ist der Held auf jeder Party.
Ja, wobei man auch viel Unsinn dabei erzählen kann und jeder glaubt es einem, ne? Weil wenn man es nur selbstbewusst genug erzählt und sagt, da wisst ihr nicht, dass das da herkommt. Und das ist aber selber etwas, was mal irgendjemand erzählt hat vor 100 Jahren und das muss auch nicht alles stimmen. Also so Sachen wie, so auch so Redewendungen, ne, wie einen Zahn zulegen oder etwas auf der hohen Kante haben oder so. Das kommt alles aus dem Mittelalter.
Ja, immer.
Ja, bei ein Zahn zulegen hieß das nicht einmal, dass man, das habe ich mal gehört. Oh, bestimmt natürlich nicht.
Ja, genau.
Fake News.
Dass Zähne als Ersatz für Pfandscheine verwendet wurden, etwas in der Richtung.
Oh, das ist also, ja mal eine ganz neue. Die habe ich noch nie gehört.
Ich glaube, es ist kompletter Schwachsinn, aber es ist gut erfunden.
Das ist eigentlich das Wichtigste. Ich kenne das, dass das daher kommt, dass man früher bei den Kesseln über dem Feuer eben so eine Zahnkette hatte. Und wenn man eben einen Zahn den Kessel runtergestellt hat, hat es natürlich schneller gekocht. Das heißt, wenn man etwas schneller kochen wollte, musste man einen Zahn zulegen.
Das hört sich auf jeden Fall sinnvoller an als die Schuldschein.
Ja. Weil es mit dieser Schnelligkeit auch zu tun hat, dann.
Vor allem hat es halt auch ein, jeder kann sich halt diese Zahnreihe vorstellen, an der Kessel hängt, ne?
Ja.
Wir sind da was ganz Großem auf der Spur.
Das stimmt.
Also mein Liebling ist ja was auf dem Kerbholz haben.
Oh, okay.
Zu Zeiten, wo noch niemand zählen konnte, hast du halt für die Dinge, die du zählen wolltest, eine Kerbe in dein Holz reingeschnitzt und hast sie dann immer verglichen, um zu gucken, ob eins verloren gegangen ist oder so.
Stimmt. Klingt sinnvoll.
Wenn du halt was auf dem Kerbholz hast, dann hast du etwas angesammelt, oder?
Ja.
Einer meiner Lieblinge.
Ein ähnliches Prinzip wurde, glaube ich, auch bei dem Tally-Stick-System verwendet. Das ist tatsächlich ein interessantes Geldsystem gewesen, das in England Anwendung gefunden hat, lange Zeit.
Wie immer.
Die ersten Kapitalisten. Was ist das?
Das Tally-Stick-System.
Ja.
Man hatte quasi, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, es gibt eine Doku Money Makers von Bill Stills, da wurde das erklärt, die kann ich auch unten mal verlinken in der Beschreibung. Da war es so, der König hat sich eine Auseinandersetzung geliefert mit der Bank of England, war es schon die Bank of England, oder, ich glaube, es
die
waren
East die Gold. India Company?
Nein, die kam später erst.
Ist es, okay. ist wer es war so wichtig?
Eigentlich nicht, jedenfalls, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Idee war dann, um ein staatlich legitimiertes Geldsystem als Konkurrent zu entweder der First Bank of England oder den Goldschmieden von damals herzustellen war, man nahm Stöcke, man brach die auseinander in der Mitte und also jeweils Stöcke mit Kerben, die dann den Wert beziffert haben und diese wurden dann rausgegeben als Geld. Und auf der anderen Seite hat dann natürlich der König oder der entsprechende Schuldner den anderen Stock behalten. Und wer halt den Stock hat, da konnte man ja an der Bruchstelle abgleichen, wie das wieder zusammenpasst.
Ja, das macht Sinn.
Und, ja, also wahrscheinlich habe ich das furchtbar schlecht erklärt. Ist auch eine Weile her, dass ich das gesehen habe, aber wie gesagt, Doku findet ihr unten in der Beschreibung.
Für uns. Ja, das kommt auch, wenn man die Dinge immer übers Knie bricht.
lass uns mal lieber Gas über die Sache.
Aber das ist, also es gibt ja halt gerade diese Sprichworte gibt's ja unendlich, ne? Da kann man ja Bücher drüber schreiben.
Ja. Ja, gibt's ja auch.
Ich kenne den
Ursprung. Absolut, also, zu Recht.
Ich kenne den Ursprung von der Redewendung ein Schlitzohr sein.
Oh, das hat bestimmt einen rassistischen Ursprung, oder?
Nein, es kam
Ich glaube, es sind Gefangenenquellen.
Nein, tatsächlich, es kam aus der Ausbildung. Früher haben Lehrlinge um halt ihren Status anzugeben, Ohrringe getragen. Und wenn man dann entlassen wurde, dann wurde einem das Ding einfach rausgerissen.
Au.
Und quasi auch als Zeichen an andere potenzielle Lehrmeister, die Person taugt nichts.
Mhm. Praktisch eigentlich, ne?
Ja.
So deutlich.
Ja.
Ich meine, das hat den Leuten auch nicht geschadet, oder?
Rehabilitation, sein Unsinn. Das braucht man nur in einer Demokratie. Pfui.
Ja, am besten zwangsweise wieder einführen. Ich meine, dann spart man sich heutzutage doch den großen Papieraufwand, wenn man jemanden für eine offene Stelle sucht. Man muss einfach nur auf die Ohren von den Leuten gucken. Da weiß man schon,
was man ist. Ja. Ja, früher musste man ja nur nach Tattoos suchen, ne?
Ich meine, es spart genau. Ja auch Bürokratie und Papiere, wenn man dann nicht jedes Mal hier wieder Strafregister anfordern muss, wenn man sich auf Jobs bewirbt und dergleichen.
Eben, letztendlich gibt es ja nur zwei oder eine Grundkompetenz, eben kein Schlitzohr sein. Also wenn man alles darauf reduzieren möchte und sich die ganzen Qualitäten mal sparen will, und sagt, okay, was ist wichtig für Leute, die andere Leute einstellen wollen oder so, auch fürs Leben, auch für die Ehe, dass der andere kein Schlitzohr ist. Und dann kann man doch sagen, so zack. Meine, früher hat man es auch mit irgendwie einer, man keins Mal auf die Stirn gemacht oder so, vielleicht gibt es da auch noch Möglichkeiten. Ja. Ach, da gibt es doch ganz viele Möglichkeiten, auch die Gesellschaft zu strukturieren.
Oh ja, alles kann so einfach sein, wenn man nur genug Zwang anwendet.
Ja, genau, ja. Und das sehen wir ja auch gerade bei Corona, ne? Wie einfach alles auf einmal ist, wenn der Souverän nur die Macht auch anwendet, die er ja rechtmäßig hat. Also, ja.
Ob das immer gut ist, ist die andere Frage, aber es ist auf jeden Fall einfach.
Ja. Aber ich glaube, das ist auch menschlich, das dann auch zu suchen, ne? Wenn man schon ja jemanden hat, der dafür verantwortlich ist oder der sich dafür verantwortlich zeichnen will, also so ein Souverän oder ein Anführer, dann soll der das auch richtig machen und dann versammeln sich eben diejenigen, die auch einfach nur ihr Leben leben wollen, hinter dem, der sagt, okay, ich beschütze euch, sobald es eben einen Anschein von einer äußeren Gefahr gibt. Ich glaube, das ist super verständlich für die Menschen, dass sie dann auch dankbar sind. Ich empfinde zum Beispiel im Moment so, ich weiß nicht, ob ich das mir selber herbei fantasiere, aber dass Menschen tatsächlich dankbar sind, dass eben der Staat sie jetzt da mit diesen Maßnahmen bedenkt und auch ja das Heft in die Hand nimmt und sagt, so, wir machen jetzt so krasse Maßeinschnitte in eure Freiheiten und wir schützen euch damit. Und ja, danke Gott sei Dank, endlich macht man.
Aber das ist also zum Teil, glaube ich das schon, dass die Leute da sehr dankbar, in Anführungszeichen dankbar sind. Sie sind halt froh, dass sie sich selber machen müssen.
Ja, dass sie nicht die eigene Verantwortung übernehmen müssen.
Weil Eigenverantwortung ist ja in die letzten 20 Jahre echt aus der Mode gekommen.
Mhm. Und also
ich sprach zuletzt, als ich mit meinem Hund spazieren war, mit einem Unternehmer, der in seinen Ladenlokal nur noch 5 Leute reinlassen darf. Der gibt Kurse für irgendwas. Und dann meint er so, ja, die 5 Leute für den Kurs, das lohnt sich nicht. Da kann ich den Laden auch zulassen. Aber die sagen halt jetzt, ja, sie können den Laden ja aufmachen. So, Hilfen gibt's halt nicht.
Ja, ich höre im Radio auch immer wieder Berichte von Städten, in denen die Maßnahmen schon gelockert wurden, in denen Läden wieder öffnen und die Leute sagen, ja, das lohnt sich nicht, weil die Leute, die jetzt wieder einkaufen gehen könnten, bleiben trotzdem lieber zu Hause und trauen sich nicht.
Okay. Ja, das wird wahrscheinlich auch sehr langsam erst gehen, ne? Ja. Auch wenn jetzt Schulen wieder geöffnet werden, dann sind die Leute ja nicht sofort wieder, ist alles in Ordnung, sondern dieses Misstrauen, ne, was wir ja jetzt auch alle haben, wir schauen den Leuten ja kaum noch in die Augen oder grüßen ist ja auch schon, wenn man gegrüßt wird, wird man eigentlich schon angesteckt von dem anderen oder wenn man angelächelt wird oder so. Das ist einfach zu stark.
Bitte? Bist du im Privaten auch schon dazu übergegangen, statt einen Handschlag, dass man sich gegenseitig mit den Füßen antippt? Oder mit den Ellbogen?
Ich finde, es reicht mal kurz so den Arm hochzuheben oder so. Ja, könnte fehlinterpretiert werden.
Ich finde so eine asiatische Verbeugung eigentlich ganz stilvoll, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das hat was.
Aber Visitenkarte übergeben ist halt nicht mehr.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Also ich bin nämlich mit dem Fahrrad die Straße lang gefahren und hab dann irgendwie eine Polle oder so verschluckt und hab dann so und ich hatte auf einmal die ganze Straße frei. Alle weggesprungen.
Ja, endlich hat man mal Platz, ne? Endlich kann man ein bisschen. Ja, genau.
Also aber ich muss sagen, Einkaufen war nie entspannter für mich.
Ja, ja, gut, aber jetzt mit dem Mundschutz finde ich dann auch wieder schon ein Stressor, ehrlich gesagt. Aber gut, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber diese Vorstellung, sich da so einen Lappen vors Gesicht zu hängen, ist doch irgendwie für mich stressig, weil ich das Gefühl habe, ich ich beuge mich dadurch so einem starken Eingriff in meine Privatsphäre. Und das kommt mir ein bisschen wie eine Niederlage vor, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das stimmt schon. Aber ich habe mir wenigstens von einer Freundin sehr schöne Masken machen lassen mit wunderschönen Beleidigungen drauf. Das ist wunderbar.
Schön. Also ich habe mir jetzt die Guy Fawkes Maske bestellt. Ich glaube, ich werde damit einkaufen gehen.
Ja, nice. Ja, dann setzt du ja wieder ein Statement für Freiheit, ne?
Eben. Und dann kann man auch nicht sein Gesicht verlieren, weil man ja gar nicht gesehen wird.
Ja, eben. Ja, die wollten es ja so.
Ja, genau.
Ich habe mir schon überlegt, einfach mal eine Skimaske zu nehmen und zum Einkaufen dann so einen großen Jutesack. Mal sehen, wie das ankommt.
Ja, zumindest für die Kreativität der Menschen tut es doch einiges, ne? Wie ist das schon? Ja. Ein spannendes Experiment, so ein Gesellschaftsexperiment zu sehen, wie die Leute damit umgehen. Wer sich wehrt, wer sich fügt. Und ich will das auch gar nicht so
wer kreativ wird.
Wer kreativ wird, ne? Oder wer ganz in den Untergrund geht. Und ich sage auch gar nicht, wer das jetzt macht, der ist so ein Sklave und autoritätshörig oder so. Viele haben ja auch echt gute Gründe. Und letztendlich ist ja ein Mundschutz tragen, zumindest wenn man es für eine halbe Stunde macht oder so, ist ja im Grunde genommen nicht so negativ. Ich glaube, wenn man es sehr lange trägt, dann hat es auch negative gesundheitliche Folgen. Ja. Aber sonst kann man eigentlich jetzt nicht so falsch machen. Ja.
Wie lange bin ich in einem Laden drin? Ne? Ich bin da kurz rein, hole meine zwei, drei Sachen. So lange habe ich das Teil angehabt heute auch. Ne? Ja. Aber auf der anderen Seite komme ich dann aus diesem Laden raus, dann steht da so eine Horde von 20 Leuten, die ihre Drogen verkauft, fahre dann weiter mit meinem Fahrrad die Straße runter, da kommt dann ein Park und da ist dann Ordnungsamt und Polizei und treibt die Leute auseinander.
Ja.
Ich frage mich, warum.
Genau.
Möglicherweise sucht man halt eher so die Leute, die wahrscheinlich nicht renitent sind, lieber auf als die Drogenhändler in der Innenstadt.
Ja, man will sich ja keinen Ärger selber einborgen.
Ja, das ist halt auch so ein bisschen, ich glaube, die suchen halt die braven Zahlschafe. So.
Ja.
Eine Freundin von mir hat dann Bußgeld bekommen, hat dagegen Einspruch eingelegt und dann ist halt fallen gelassen worden. Das ging ganz schnell.
Ach echt?
Ja, ja.
Bußgeld wegen zu dritt auf der Straße stehen oder warum?
Die hatte in Berlin die Ausgangssperre nicht eingehalten. Ja, dachte halt nicht eingehalten.
Ach krass. Ja, das ist halt auch, ne, wie weit geht der Staat da überhaupt, ne? Da muss ich ja auch ehrlich sagen, wir leben ja nicht in Nordkorea und so, und noch habe ich da auch jetzt keine Polizeigewalt oder will so in großem Maßstab gesehen. Und also gut, dann hier in Nordrhein-Westfalen wird das diskutiert. Also, ne, okay, ihr müsst mit Mundschutz da rumlaufen im Supermarkt, aber ihr kriegt kein Bußgeld. Das ist irgendwie so wie so eine sanfte Diktatur. Macht es doch bitte, aber ihr wisst wir bestrafen euch nicht.
Ja, aber ich finde, keine Ahnung, im Supermarkt, du bist da ja nie lange. Also es ist jetzt nicht so, als würde jemand wirklich, wirklich stark in dein Leben eingreifen. Und im Endeffekt, auf der einen Seite bin ich halt, ist mein Grundgedanke, wenn ich anfällig bin, dann muss ich doch, also ne, wenn ich meine anfällig sein oder anfällig bin, dann muss ich mich davor schützen. Aber warum müssen das dann die 99% anderen Bürger für dich tun? Ja,
genau.
Das stört mich auch ein bisschen. Ja.
Also und dieses, ich muss mich schützen, da könnte man ja auch erstmal jetzt sagen, Moment, das ist ja jeder, niemand muss sich ja schützen, ne? Also wenn ich krank werden will, dann sozusagen.
Ich meinte jetzt aber halt so schützen müssen, wenn du jetzt keine Ahnung chronisch
krank bist oder so. Ja. Ich meine, aber es gibt ja Leute, die chronisch krank sind und die vielleicht auch von sich sagen, ja, aber no risk no fun oder mir ist das Leben auch nicht mehr so viel wert und das sage ich doch gar nicht abschätzig, sondern das ist ja wirklich so. Die sagen, ich möchte nicht meine Würde abgeben für nur ein paar Jahre länger leben und so weiter. Und ja, wenn es passiert, dann passiert es halt. Aber dann kommt ja für mich da etwas rein, dass man ja über sein eigenes Ableben beziehungsweise seine Verbringung in der im Gesundheitssystem nicht so ganz selber privat entscheiden kann, sondern dass wir ja so eine Art Gemeinschaftskrankensystem oder Gesundheitssystem haben. Und dass da dann wieder, wenn der Staat sagt, okay, aber es ist ja auch unser Gesundheitssystem, für das wir ja alle gemeinsam verantwortlich sind, also deswegen müssen wir auch alle gemeinsam darauf achten, dass niemand krank wird oder ne, dass sich Leute da eben keinen größeren unnötigen Risiken aussetzen, weil wir das letztendlich nicht bezahlen können. Also das ist eigentlich, der größte Grund für diese ganzen Maßnahmen ist ja, wir müssen das Ganze ein bisschen verlangsamen, damit das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Das heißt, weil wir eine Art, ich sag's jetzt mal, sozialistisches oder sagen wir mal, gemeinwohlverpflichtetes Gesundheitssystem haben, was aber von dem, der dafür verantwortlich ist, sehr, sehr schlecht geführt und gepflegt wird, kommt es jetzt dazu, dass alle anderen, die damit vielleicht gar nicht jetzt direkt in Kontakt sind, weil sie nämlich da nicht zur Risikogruppe gehören und so, darunter leiden müssen oder diese Einschränkungen ertragen müssen, weil der Staat nicht in der Lage ist, ein anständiges Gesundheitssystem so aufzubauen, dass eben dann auch, wenn es zu erhöhten Fällen dann kommt, das aufgefangen werden könnte.
Ja, da erinnere ich mich gut an die Studie vom Robert-Koch-Institut letztes Jahr, die behauptet hat, ja, von den 1400 Kliniken in Deutschland sind 800 überflüssig, die könnte man auch mal dicht machen. Geld sparen,
Aber auf der anderen Seite sind hat mir ein Bekannter neulich erzählt, der arbeitet in der Gesundheitsecke und hat deswegen da halt auch viele, im Osten sind viele Kliniken, haben ihre Mitarbeiter auf Kurzarbeit geschickt, weil da einfach nichts los ist.
Ja. Das ist vielleicht auch die Folge von diesen ganzen Shutdowns und so. Das ist dann immer sehr schwer, dann Ursache und Wirkung auch wirklich festzustellen. Aber lieber ist es nichts los in den Kliniken.
Ne? Ja, eben, absolut. Aber gleichzeitig wird das ja jetzt zum Killer-Virus erklärt, damit man bloß hintenrum so viel wie möglich durchschieben kann. Damit das halt so lange wie möglich dauert. General, die Fahrradwege in Berlin, die jetzt plötzlich doppelt so breit sind.
Das hat man mitbekommen.
Ja, da Linke und Grüne, ich glaube Verkehr und Bauen, die Minister, haben die Fahrradwege verbreitert, vorgeblich, um in der Corona-Zeit zu gewährleisten, dass Fahrradfahrer den Abstand halten können. Aber es wurde dann halt aber auch so gesagt, ja, eigentlich ist doch geil, können wir ja so lassen.
Okay.
Ja gut, das sind aber auch die gleichen Leute, die Berlin zu einer verkehrsfreien Zone machen wollen, also autofrei. Ich bin mir nicht sicher, ob das in einer mitteleuropäischen Millionenmetropole so viel Sinn macht.
Also es ist gerade jetzt Idee, dass man den Lebensraum der Autofahrer einschränkt, indem man den der Fahrradfahrer vergrößert.
Ja. Und was passiert? Wir haben überall Staus, sobald das Ganze wieder läuft.
Ja, also wenn das so ein einmaliges Inselversuch ist in Berlin oder so, soll es mir recht sein, ne? Ich wohne da ja nicht, deswegen.
Das ist ja das Tolle an Berlin. Wir können denen beim Scheitern zugucken und uns darüber lustig machen.
Ja, nur leider bezahlen wir ja für die, ne? Also so.
Ja, das ist halt das stört mich noch am wenigsten daran. Dass wir diese
europäische Hauptstadt
lieber die Milliarden nach Berlin pumpen als ins Öffentlich-Rechtliche, ganz ehrlich.
Ja, aber das Scheitern oder die Wirkung, dass das gescheitert ist, sieht man halt viel, viel später, wenn überhaupt, je länger andere dafür zahlen. Ne? Also wenn man sagt, okay, zahlt für euren Mist alleine, macht von mir aus eine autofreie Stadt, vielleicht klappt es ja auch ganz, ganz toll, und kann ja auch sein, aber dann müsst ihr auch selber auch feststellen, ob ihr gescheiterter Zeit an dem, ob ihr das bezahlen könnt. Und je mehr Bayern und wer weiß, wer alles für Berlin zahlt, desto schlechter ist das festzustellen und desto besser können sich ja auch Grüne und Linke, wenn die da jetzt eben da an der Macht sind, und SPD rausreden und sagen, das Geld ist ja da. Und wenn dann das sozusagen nicht als scheiternd festgestellt wird, dann nehmen sich andere daran noch ein Beispiel, ja, so Münster und Tübingen, und sagen, hey, in Berlin hat es ja auch geklappt, da war ja offensichtlich auch genug Geld da, und machen wir das doch auch. Ne? Und
furchtbare Vorstellung.
Also
kein kluger Mensch würde, lassen wir das, das ist das falsche Argument.
Ja, aber nein, ich finde es schön, wenn es einzelne, also ich finde ja sowieso, je mehr solche Inseln und dezentrale Regionen und Städte und Dörfer es gibt, die sehr viel über sich selbst und ihre eigene Finanzen auch bestimmen können, desto besser, weil sie dann eben eigene Wege gehen können und sich vielleicht auch von anderen was abgucken können. Hey, das hat da funktioniert, ja, das war ein Erfolgsmodell, übernehmen wir das doch für uns und dann gibt's so eine Art Wettbewerb der Ideen. Ich finde das eigentlich viel besser als so eine Art, jeder haftet für die Fehler des anderen. Ja. Und dann kriegt man gar nicht heraus, was irgendwie eine gute Idee war.
Ja, das sehe ich ja auch alles. Ne? Also Berlin ist ja der größte Nehmer in dem ganzen System.
Ja.
Und die schleudern es halt raus. Ne? Die haben da halt gerade Milliarden Baustellen am Laufen und nicht nur eine, die alle samt gerade so ein bisschen den Bach runtergehen. Und wer ist es im Moment? Ich glaube Bayern und Baden-Württemberg, die da stehen und heulen, weil ihre Kohlen da verbrannt werden.
Mhm.
Cool. Ohne dass sie was mitreden können. Ja.
Cool. Was für die Kohlen?
Ja, ähnliche Spannungen gibt's ja auch, gerade in der EU mit Italien, die Corona-Bonds verlangen.
Ja, natürlich verlangen die.
Wie früher
mit ihren Billionenschulden.
Klar.
Das war jetzt versucht, eine Grundlage zu schaffen, um die Schulden zu verallgemeinern.
Ja, aber in Zeiten wie diesen kann man mit sowas um die Ecke kommen. Die Leute denken nicht so genau darüber nach, ne?
Ja. Also sobald das System das ermöglicht, dass man eben die Hände in den Taschen von anderen hat, ist es ja dumm, es nicht zu tun. Also
ja, ich mache dir auch gar keinen Vorwurf.
Ja, genau.
Ich habe halt nur die Befürchtung, dass die damit durchkommen.
Wahrscheinlich, aber dann haben wir wahrscheinlich sowieso irgendwann ein europäisches Steuersystem und eine Währungsunion und dann auch irgendwann wahrscheinlich so eine europäische Kryptowährung, die dann den Euro ablöst, die dann auch nicht mehr Bargeld, also nicht mehr an überhaupt irgendwas gebunden ist, die sich einfach durch Knopfdruck, gut, das ist jetzt auch schon zum größten Teil so, aber wo sich eben auch private Guthaben einfach mehr mit per Knopfdruck vernichten oder verändern. Ich denke, das könnte schon so der Weg dahin sein, was wir jetzt alle aus Corona auch heraus.
Mit etwas Glück bin ich bis dahin an Corona verreckt, wenn es das 14. Mal da war.
Dann soll es natürlich auch noch eine europäische Armee geben und auch europäische Social-Media-Seiten, also soziale Medien, die vom Staat arrangiert werden, waren auch mal zur Diskussion.
Ja. Interessant, ein europäisches Facebook oder sowas.
Ja.
Mhm. Ja, bin ich jetzt sehr gespannt.
Also so eine Idee wird entweder kolossal scheitern oder das perfekte Werkzeug für einen Überwachungsstaat.
Müssen wir es halt nur langsam genug machen. Das ist das Problem.
Ja, als Angebot. Ich meine, wenn das den Menschen noch mehr eingeredet wird, dass auf Facebook und den ganzen sozialen Medien so viel Fake News verbreitet wird, dass es eben richtig gefährlich ist, diese gefährlichen Verschwörungstheorien, die doch eigentlich die Demokratie untergraben, je mehr das den Leuten eingeredet wird, desto eher ist ja auch die Bereitschaft da, dann auf so eine total reglementierte und Facebook und alles ist ja jetzt schon reglementiert. Ne? Das
geht nicht mehr.
Ja, also es ist ja jetzt schon, wenn ich das sehe, dass automatisch, wenn man bestimmte Sachen postet, das automatisch rausgenommen wird oder mit einer mit einem Warnhinweis versehen wird. Muss ich ehrlich sagen. Ne?
Ja. Bitte? Bei YouTube ja schon.
Ja. Bei YouTube auch, ja, genau. Ja,
das war ganz mal direkt. Mein Hund wird aktiv.
Okay. Sogar bei Flache Erde Videos steht dann drunter eine Verlinkung auf Wikipedia und da steht dann als erstes Flache Erde ist eine Verschwörungstheorie von.
Ja.
Also finde ich es ein bisschen süß, weil es so eine Art Paternalismus ist, der so sagt, ich glaube, ihr seid nicht in der Lage, dieses Video kritisch zu sehen und deswegen schreiben wir euch da direkt hin, wie ihr was die Wahrheit ist und wie man es einordnen soll. Das ist so irgendwie so, wie man mit, weiß ich nicht, Grundschülern umgeht.
Ja, wir hatten auf unserem Kanal das auch schon mal. Unsere erste Folge über das Coronavirus mit Just Nero ist relativ gut gelaufen. Und direkt nach dem Upload hatten wir unten drunter einen Link, das auf die Bundesbehörde für Seuchenschutz geführt hat.
Ja, ja,
damit man sich da informiert hat, obwohl wir halt alle unsere Quellen unten angegeben haben im Top-Kommentar und das halt auch ganz normale Zeitungen waren, also von der Auslandspresse eben.
Ja, wahrscheinlich russische Auslandspresse.
Nein.
Aber das ist echt, das ist so eine Entwicklung, die mir deswegen Sorgen macht, weil sie so sehr schleichend vor sich geht und auch erstmal ja nur so, es ist ja nur ein Tipp. Ja, ich meine, der Staat wird ja wohl noch die Möglichkeit haben, auf irgendwelchen sozialen Medien ein paar Seiten zu verlinken und auch immer nochmal hinzuweisen, hallo, das sind die offiziellen Quellen und Experten. Alles andere müsst ihr bitte mit Vorsicht genießen. Ja, und überall, wo jetzt jemand mal sagt, ich beziehe mich hier auf den Experten und dann jetzt hier einen Namen einfügen, der eben nicht von oben abgesegnet ist, muss automatisch noch ein Verweis kommen auf den offiziellen Experten und die offizielle Regierungslinie. Da kann man ja sagen, ja, okay, ist ja erstmal nur ein Verweis, okay. Ja, aber wie geht das dann weiter, ne? Ich meine, die gucken jetzt schon bei WhatsApp, über welche Dinge da weitergeleitet werden. Also wirklich eigentlich, wo man früher gesagt hat, das ist absolut privat, ne? Briefgeheimnis und sowas. Das wird da schon, ja, man kann eigentlich zensiert sagen. Und wie geht das dann weiter? Irgendwann ist dann eben auch schon die Nennung von bestimmten Quellen schon, ja, vielleicht sanktioniert. Ich weiß es nicht. Aber man kriegt tatsächlich auch wie war das? Leute, die bestimmte Posts geliked haben, haben auch schon irgendwelche Hinweise dann bekommen auf, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber allein schon das Liken von ja so zwielichtigen Quellen reicht heutzutage schon.
Ja, da habe ich auch was mitbekommen. In Großbritannien wurde jemanden mal oder kein Prozess gemacht, aber die Polizei stand bei jemanden vor der Haustür. Ich glaube, es war eine Feministin, die halt einen Post abgesetzt hat, der sich halt so vage kritisch mit Transsexualität auseinandersetzt und jemand hat auch Besuch von der Polizei bekommen, alleine dafür, dass er einen ähnlichen Post geliked hat. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, und das in England, ne, wo man eigentlich sagt, das sind freiheitsliebende Menschen, das ist der Hort der Freiheit immer gewesen oder lange Zeit gewesen von mir aus, aber und das ist ja das auch, wo ich dann manchmal nicht verstehe, wenn die Feministinnen, die es wirklich ernst meinen und die ich auch, die ich auch verstehen kann, dass die erstmal oft sagen, ja, aber das wird ja alles übertrieben. Also es wird ja noch keiner verfolgt dafür, dass er jetzt eben eine andere Meinung hat. Und dann kommen solche Sachen und dann denkt man, doch, irgendwie wird offensichtlich doch man verfolgt, wenn man irgendwie das falsche Geschlecht benutzt, beziehungsweise wenn man die falsche grammatische Form benutzt. Und das ist dann doch eine Entwicklung, die mich beunruhigt.
Oder wenn man den Dead Name verwendet von einer Person, die das Geschlecht gewechselt hat, die halt früher anders hieß und man verwendet den alten Namen.
Wird man bestraft dann.
Ja, es ist total faszinierend in Großbritannien. Teilweise die Polizei bittet darum, dass man Meldung macht über eventuelle Hassinhalte, auch wenn diese eigentlich nicht rechtswidrig sind. Was total absurd ist. Warum sollte sich die Polizei mit etwas beschäftigen, was kein Rechtsbruch ist?
Vielleicht kommt man dann schon mal in so eine Kartei oder so.
Bestimmt. Ja. Irgendwo gibt es die.
Ja, also die Möglichkeiten der Datensammelei, ne, sind ja so unglaublich groß, dass der jeder Staat total dumm wäre, das nicht zu benutzen. Und sei es einfach nur so auf Verdacht. Ne? Ich meine, wir haben die Daten und wenn wir es nicht sammeln, dann sammelt es halt ein privater Anbieter, so wie Facebook und sonst was. Also da haben wir doch auch dann die Pflicht, darauf zuzugreifen, damit die das nicht alleine haben. Also haben wir es. Und ja, irgendwann kommt dann vielleicht mal eine Partei an die Macht, die das auch benutzen kann.
Ja, man geht damit ja immer ein Risiko ein, dass wenn man so solche Institutionen schafft, dass die auch irgendwann unter Kontrolle von Leuten fällt, mit denen man jetzt nicht so gut dasteht. Also sei es politisch oder anders.
Ja, Ja, und da verstehe ich auch nicht diejenigen, die für eine Verstaatlichung von sehr vielen Dingen sind. Also ich kann das ja durchaus verstehen. Erstmal, ja, okay, so Wasserversorgung, das ist ja sehr nah und so. Da möchte man, dass das sicher ist und so weiter. Und dann sagt man, dann sagen viele ja das Bildungssystem und auch das die öffentlich-rechtlichen Medien. Und gleichzeitig haben die eben Angst, dass morgen schon das nächste Hitler-Regime vor der Tür steht. Und das hat dann alle Bildungssysteme und öffentlich-rechtlichen Medien automatisch in der Hand und hat auch schon alle privaten Anbieter abgewürgt. Ich verstehe diese Logik nicht.
Ja, ich auch nicht. Genauso wie ich habe zum Beispiel Probleme damit im Bildungssystem. Das sind auch ein sehr großes Thema, über das man mal eine eigene Folge irgendwann starten könnte. Die langsame Aufhebung des Föderalismus, der eigentlich angedacht ist. Ja. Dass jedes Bundesland eigentlich sein eigenes Süppchen kochen darf, sogar sollte. Und man jetzt quasi eine Kultusministerkonferenz hat, die sich bespricht und dann so Vorschläge erarbeitet, wie man es angehen könnte, der nicht offiziell allgemein gültig ist, aber an denen sich die meisten Bundesländer doch weitestgehend halten in ihrer Entscheidung. Und ich fände es halt viel produktiver, wenn da wieder mehr Unabhängigkeit reinkäme, dass es dann Bundesländer gibt, die sagt, okay, wir experimentieren jetzt einfach mal, wir versuchen was und schauen, ob das hilft, ob das System dadurch besser wird.
Das hatten wir eben im Zusammenhang mit Berlin und der ganzen Scheiße, wo die hergehen und die bauen.
Oh gut. Richtig. Letztendlich spiegelt sich ja auch so eine bestimmte Mentalität von einzelnen Regionen in zum Beispiel dem Bildungssystem wider. Wenn eine einzelne Region sagt, wir wollen nur noch Gemeinschaftsschulen oder Gesamtschulen, dann scheint das dieser Mentalität vielleicht auch eher zu entsprechen als entweder in Bayern, ja, zum Beispiel, wo es dann vielleicht eine stärkere Hierarchisierung gibt. Und dann ist es doch Unsinn, das alles über einen Kamm scheren zu wollen. Ich kann verstehen, wenn die Leute sagen, ja, das wird dann sehr unübersichtlich und die Vergleichbarkeit und gerade jetzt so in Zeiten von Schulschließungen und so, das wäre doch schön, wenn dann alle irgendwie gleichmäßig den gleichen Fahrplan haben und den gleichen Weg fahren. Das ist so ein bisschen, gerade weil wir heute ja auch so vernetzt sind und auch so mobil sind und dann hat man halt vielleicht Familienangehörige, die in einem anderen Bundesland leben und dann unter anderen Regeln dann leben müssen. Aber ja, mein Gott, ich glaube, die Vorteile von eben so einem Föderalismus überwiegen ganz einfach diesen Zentralismus.
Das denke ich auch. Und das hat man gesehen, als Corona angefangen hat mit den Maßnahmen. Ja. Es hieß ja immer, ja, man solle sich jetzt allgemein beraten unter den Bundesländern, wer wie vorgeht, aber das war ja relativ ineffizient, bis dann unten in Bayern der Markus Söder gesagt hat, so, wir machen jetzt was und dann sind alle nachgezogen, weil es halt funktioniert hat.
Weil es halt schlecht aussieht, wenn man dann selber nichts macht, ne?
Ja.
Aber das ist halt so immer dieser Punkt, den ich mir, also so mein Argument gegen dieses Vereinheitlichen ist halt, stell dir vor, du hast eine Weltregierung und dann bestimmen die in der Sahara. Nein, ja, das sowieso. Aber dann bestimmen die in der Sahara über die Heizkosten für die in Alaska.
Absurd. Ja.
Das wird so nicht funktionieren.
Da ist ja das Problem, wenn man Entscheidungsgewalt an immer höhere Stellen weiter delegiert, weil damit entfernt sich die Gruppe derer, die Entscheidungen treffen, ja immer weiter von denen, die Folgen der Entscheidung zu spüren haben.
Das Problem hast du jetzt schon. Wir hatten ja eben das Thema dass halt keine Autos mehr in Berlin haben wollen. Und das kann halt nur von Leuten kommen, die halt in Berlin-Mitte wohnen und mit dem Fahrrad in den Bundestag fahren. Ja, stimmt. Weil die halt absolut nicht darauf angewiesen sind, irgendwie weite Strecken in der Stadt zurückzulegen. Ne? Mhm. Aber Berlin ist halt riesengroß. Also das schaffst du halt an einem Tag kaum durchzulaufen, einmal quer. Ne?
Ja.
Und das ist halt auch, dass die halt auf die Arbeitskräfte aus dem Umland angewiesen sind, davon haben die überhaupt keine Ahnung. Ich kann es mir nicht anders erklären.
Ja, Ja, ist eine gewisse Blindheit. Und auch die, die Akzeptanz von solchen Regeln, also die wird ja größer, je näher eben der oder je kleiner der Kreis ist, für den da entschieden wird. Wenn man eben sagt, okay, das sind meine Leute, ja, wo ich hier lebe, das ist Bayern, das ist meine Region. Und eine gewisse Fügsamkeit den Regeln gegenüber muss man ja auch haben. Das ist ja durchaus gut, ne? Wenn man sagt, okay, ich bin vielleicht damit nicht einverstanden, aber das ist hier mein Land, in dem ich lebe, ja, also mein Bundesland, sage ich jetzt mal, und das hat so entschieden, dann mache ich das. Aber je größer das wird, ja, das hat irgendjemand da in Berlin oder irgendjemand in Brüssel entschieden, da wird die Akzeptanz eben so.
Ja, du hast halt so das Gefühl, dass Menschen, die in derselben Umgebung sind, halt ungefähr von deinem Schlag sein müssen. So, ja. Und dann hast du mehr Vertrauen darin, was die entscheiden. Du sagst dann, okay, Bayern, weiß ich nicht, was da jetzt gerade aktuell gewesen ist, aber sagen wir mal hier irgendwie Aufforstung oder so, und dann denken sich die Leute halt, ja, der kommt von hier, muss dann Sinn haben. So, ja. Und dann ist das halt nicht ansatzweise so abstrakt, wie als mal durch die EU gegangen ist, dass Appleboy nicht mehr Appleboy heißen sollte, weil Wein ja nur nicht aus Äpfeln gemacht werden kann.
Ja, stimmt.
Und genau. Das versteht der, dass jemand, der damit zu tun hat oder halt auch nur in der Region wohnt, der denkt sich ja, was will der Spanier von mir? Der hat überhaupt keine Ahnung.
Ja.
Spanier. Also, weil das auch, verbieten. Ja, weil das war jetzt nur ein Beispiel, aber das ist jetzt, dass Leute aus immer weiter entfernt sind, überhaupt gar keine Ahnung mehr haben, worum es eigentlich geht, und dass halt Appleboy halt mindestens genauso alt ist wie alles Vergorene in Deutschland. Das spielt für die halt keine Rolle. Die haben halt nur auf dem Schirm, oh, da heißt etwas nicht so, wie es soll, und dann.
Ja, so wie Tomatenmark oder so, ne?
Oder gerade Gurken. Genau. Oder gerade Gurken.
Aber Tapas sind auch keine Deckel mehr, so wie früher. Also kann man den Spaniern das auch wieder zurück aufs Brot schmieren.
Ja, eh.
muss auch verboten werden, das so zu nennen.
Verbote sind immer gut.
Ah, verboten.
Ich fand deine Ausführung gut, und das ist halt auch so, das habe ich so ein bisschen verinnerlicht. Immer wenn irgendjemand ein Verbot ausspricht, muss eine Garnison von Leuten gehen, die das auch überprüfen, dass das auch eingehalten wird.
Ja. Ja, also es sei denn, man sagt vorher schon, wir werden das eben nicht überprüfen, ne? Und ihr kriegt auch kein Bußgeld, ne? So wie
ja, dann, jetzt, genau. Okay. Dann kannst du es halt überlassen.
Ja, da kann man dann natürlich auch erstmal sagen, wir vertrauen darauf, dass ihr das so wie so ein Lehrer, der eigentlich sowieso keine Macht hat, ne, was aber Gott sei Dank die Schüler nie checken oder oft nicht checken. Und eigentlich der Lehrer immer darauf vertrauen muss, dass die Schüler das von selber einsehen, weil er eigentlich gar nicht die Möglichkeit hat, das sozusagen zu sanktionieren. Aber
so ähnlich wie das Ordnungsamt.
Ja, genau. Ja, wenn man es ernst meint, muss man es halt sanktionieren. Und dann muss es die Leute geben, die es sanktionieren, aber auch die es überprüfen, ne? Und die auch die Möglichkeit haben, das zu überprüfen. Und je näher das an den Menschen und ins Private des Menschen hineingeht, also zum Beispiel eben in Social Media, in seinen privaten Nachrichten, aber auch, ne, was Mundschutz angeht und mit wem er sich eben so unterhält und trifft, desto stärker muss ja halt auch die Überwachung sein und desto kompletter muss die Überwachung sein. Und das hat ja nicht nur die Folge, dass man dann selber halt, wie soll ich das sagen, das hat halt auch die Folge, dass die Bürokratisierung ja damit so stark zunimmt und dass dann Leute auf einmal in eine Rolle gedrängt werden, jetzt nämlich ihre Nachbarn zu, ich sag's mal so ein bisschen pauschal, ne?
Ihr beide wart gerade ein bisschen rausgecuttet.
Ich auch.
Dich höre ich.
Ich glaube, Gunnar ist raus.
Gunnar?
Vielleicht hat er nur sein Mikro geschlagen. Merk dir den Zeitstempel und schneid's hinterher raus, bitte.
Mache ich. Schreibe ich mir auf. Moment.
Wickelt sich gerade ganz gut. Mir gefällt die Themenvielfalt.
Ja, mir auch.
Ein bisschen plaudern über Gott und die Welt ist doch mal was Schönes, ne?
Bin wieder da.
Hallo.
Bitte mich? Ja, sorry. Irgendwie Internet.
Internet! Morty hat es sich aufgeschrieben und wird es hinterher rausschneiden.
Okay, super. Ja. Ich habe noch ganz viel super Wichtiges und Intelligentes gesagt, aber ich glaube,
es oh nein!
Dieses
endlich mal jemand, endlich mal jemand, der was Intelligentes sagt und dann. Und
ich habe es auch vergessen, was es war. Also.
Das Thema war sehr interessant.
Ja, also
Wir waren bei Nachbarn, die ihre Nachbarn bespitzeln.
Ja, das war
der richtige
Punkt, genau, den wir mitbekommen haben.
Ja. Ach so, ne, danach habe ich auch nichts mehr groß gesagt. Ja, ich habe dann noch gesagt, was das mit einer Gesellschaft gemacht Macht, das haben wir in der deutschen Geschichte gesehen. Punkt. Danach habe ich nichts mehr gesagt. Okay, cool. Da war ja nicht so viel.
Natürlich nur in der deutschen Geschichte kurz vor 45, weil das war die wirklich böse Zeit.
Ja, genau. Naja, ja, die DDR war halt, die hatten nur nicht richtig umgesetzt.
Ja, richtig, richtig. Ja,
die haben die Anleitung für Sozialismus halt leider nicht verstanden.
Ja. Kommt ja mal. Wir müssen es einfach nochmal versuchen, dann wird es klappen, ganz sicher.
Ja, mit besseren Menschen. Man muss halt besser machen.
Ja.
Also für mich sind alle Gesellschaftsplanungen, die damit zu tun haben, dass die Menschen sich dafür verbiegen müssen, halt schon direkt ein Ausschlusskriterium.
Ja.
Deswegen finde ich halt Libertäre schwierig, deswegen finde ich Kommunisten schwierig. Libertarismus ist halt für mich erlebt, die ist ja immer so, ja, die leben dann in ihren Kommunen mit ihrer eigenen Wirtschaft und mit einem Wachschutz, der sie beschützt. Aber was hindert jemand mit einem größeren Wachschutz, nebenan zu seinem Nachbarn zu gehen und dem alles wegzunehmen?
Aber das ist ja jetzt auch gerade so, was hindert den anderen Staat dran, den einen zu überfallen und dem alles wegzunehmen.
Aber ich glaube, im Kleineren ist die Hemmschwelle wesentlich niedriger.
Aber da ist auch das Risiko bzw. der Schaden wesentlich niedriger. Bzw. sogar auch der Anreiz ist niedriger. Ne? Normalerweise, also was das Wegnehmen angeht, also was so Kriege angeht.
Ne? Das wird immer passieren.
Ja, also Kriege zwischen Staaten sind ja oft auch deswegen, um eben Ressourcen des anderen zu nehmen, aber eben auch sein Steuersystem, also das andere Volk zu unterwerfen und dann eben durch Steuern eben deren Geld einzunehmen und dort dann sich seine Herrschaft aufzubauen. Und das fällt dann sozusagen weg, weil es keine Steuern gibt in so einem monetären System oder Privatrechtssystem. Aber letztendlich kannst du natürlich diese Sachen, ne, was ist wenn, kannst du ja immer machen. Also natürlich gibt es kein perfekt, also wahrscheinlich gibt es kein perfektes System, aber es ist, der Grundgedanke ist, dass du halt die Schäden und die Risiken so gering wie möglich hältst. Und wenn jede Frage, finde ich, die man stellt an das libertäre System, was ist denn, wenn dann das und das passiert, kannst du eben auch an ein staatliches System stellen, nur eben mit immer der Antwort, dass dann der Schaden noch viel, viel größer sein.
Das sind die ersten anständigen Argumente in die Richtung, die ich gehört habe. Alle anderen fangen dann immer an zu schweigen.
Ja, also gerade bei was den Staat angeht, da ist halt ja auch der Anreiz so hoch, sich da eben der ganzen Macht, die da angesammelt wird, zu bemächtigen und das auch ja so letztendlich auszunutzen, weil die Menschen ja auch nicht mehr groß hingucken, ne? Weil sie eben da so ein Vertrauen drin haben. Naja, gut, das ist halt der Staat, das sind Politiker, die haben wir gewählt, die werden das schon machen und wir haben ja auch noch eine vierte Gewalt. Also machen das ja auch beruflich, also wird es schon irgendwie klappen und es ist ja auch Demokratie und es ist ja auch irgendwie gut, aber das ist ja schon, ja, dass das, sagen wir mal, eine sehr schwierige Geschichte ist, beziehungsweise gar nicht mehr so einfach passiert, ist, ne, das merken wir ja auch gerade und dass das vielleicht mit einem kleineren System, wo eben die Menschen auch noch eine stärkere Bindung zu ihrem eigenen Gemeinwesen haben, ein stärkeres Vertrauen, aber eben auch eine stärkere Möglichkeit der Überwachung, ne, oder der Kontrolle der Verantwortlichen, um sie jetzt mal nicht Mächtigen zu nennen, das halte ich für den großen Vorteil. Man könnte ja sagen, okay, dann gibt's halt Bürgerkriege oder so, ja, wenn man es jetzt so ganz, ganz negativ ausdrücken.
Und raus. Nein! Das war die gute Stelle.
Ja.
Ich wollte reingrätschen, aufschreiben, Morty.
Mach ich.
So, bin wieder da.
Hallo.
Hallo, ja, tut mir leid, keine Ahnung, was das heute ist.
Das ist nicht schlimm.
Ja, also ich habe wieder ganz viel Interessantes gesagt.
Nein.
Ja, ich weiß auch nicht, wann ich es dann gemerkt habe. Ich würde vorschlagen, wir machen auch jetzt, also ich mache hier Schluss, weil ich jetzt, wenn ich die Angst habe, muss das alle 5 Minuten hier aussetzen.
Das wird dann anstrengend.
Ja, das ist sehr anstrengend. Vor allem dauert das so lange, bis es wieder drin ist. Irgendwie ist der Computer vielleicht kaputt oder so. Ich weiß nicht, was es ist.
Dann musst du dich halt wieder zurück ins Thema finden. Bis dahin ist auch wieder Zeit. Und morgen muss am Ende arbeiten.
Nimm den ganzen Flow daraus.
Ja. Wir haben einen guten Flow, fand ich.
Also das fand ich auch. Aber wir haben auch eine Stunde, anderthalb?
Ja. Ungefähr anderthalb Stunden. Mhm.
Okay, mit den ganzen Äs und so, wenn das alles rausschneidest und die ganzen Schweigeminuten, dann wird es vielleicht 15 Minuten, aber das wird schon
Wenn noch eine Stunde übrig ist, ist gut.
Okay, cool.
Ja, ja, normalerweise haben wir halt mehr, ne? Aus dem 3-Stunden-Podcast irgendwie 45 Minuten raus.
Ja, richtig krass. Ja, was habt ihr für Erfahrungen, dass die langen Dinger da auch viel geguckt werden, mehr geguckt werden? Oder gibt's, kann man da was sagen?
Es gibt, wir haben einen harten Kern an Fans, die sich natürlich alles neu schüren.
Ja,
sicher. Aber es gibt halt so ein, entweder du hast halt diese kurzen Videos, die knapp über 10 Minuten gehen, damit die halt vom Algorithmus, oder du hast halt diese unendliche Watchzeit von ewig langen Videos, ne?
Ja, ja.
Das sind so die beiden Extreme.
Also in den Statistiken ist es so, wir haben eine Zuschauerschaft von 10-20%, je nach Video, die sich das komplett anschaut. Cool. Und die durchschnittliche Zuschauerschaft, die schwankt, je nach Gast und Thema, zwischen 25 und 50 Minuten. Wobei 50 schon top ist. Also der Durchschnitt sind so 30, 35 Minuten.
Okay, das ist gut. Und wahrscheinlich die meisten beim Zocken nebenbei oder zum Einschlafen.
Bei der Arbeit ganz viele.
Ja? Habt ihr mal gefragt, oder?
Man redet halt, die Bubbles klein.
Ja, okay.
Ja, und viele halt einfach bei der Arbeit. Deswegen normalerweise immer zum Abschluss ein Gruß an die Leute, arbeiten.
Ja, genau. Genau, an alle, die noch arbeiten, auch von mir, viele Grüße.
Ob du das zusammengeschnitten hast, Mortel?
Ich kann es anders. Sollen wir eine Verabschiedung machen noch?
Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und sagen, irgendwann...
Grüße raus an alle Arbeit.
Grüße gehen raus an alle, die arbeiten. Und irgendwann demnächst wird noch eine Folge kommen, in der wir dieses Gespräch hoffentlich ohne Unterbrechungen fortsetzen können.
Richtig, ganz genau. Dann live und in Farbe. Okay, vielen Dank.
Okay, ja, dann gerne wieder. Tschüss.
Ciao. Tschüss.